SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Wer süchtig ist, hat neu grundsätzlich Anrecht auf eine IV-Rente. Das Bundesgericht ändert die Praxis. Deutschlands nach den Gewalttaten von Frankfurt und Stuttgart. Der Hass des Internets kommt auf der Straße an, wie unser Korrespondent erfahren hat. Dann ein Hashtag karikiert die Literaturkritik. Wenn Frauen über Männer schreiben, wie Literaturkritiker über Schriftstellerinnen, dann wird das ziemlich lustig. Um 13 Uhr Rendezvous mit der Welt. Diese Woche Miami, heute Brickells, das Symbol für das moderne Miami.
Das ist der Ort, wo die höchsten Häuser stehen. Wenn ich da zum Beispiel gerade ausschaue, dann ist der Four Seasons Tower, der ist 240 Meter hoch. Hinten dran ist der Panorama Tower, der ist 265 Meter hoch. Also es ist quasi das Manhattan von Miami.
USA-Korrespondent Matthias Kündig über sein Wohn- und Arbeitsviertel Brickell um eins bei uns. Ein Rendezvous heute mit Simon Leuk. Guten Mittag. Alkohol, Kokain oder Schlafmittel, bei Suchtproblemen wie diesen konnten Süchtige nicht auf eine Invalidenrente hoffen. Denn Süchtige seien selber schuld und sollten einen Entzug machen, so die herkömmliche Sichtweise. Nun ändert aber das Bundesgericht seine Rechtsprechung gegenüber süchtigen Personen und ihrem Anspruch auf IV. Eine Sucht kann eine Krankheit sein und im Einzelfall muss eine IV-Rente geprüft werden. Andreas Stüdli.
Wie man Suchtkranke behandeln muss, dazu hat sich in der Medizin in den letzten Jahrzehnten viel verändert. Heute wird eine Sucht als Krankheit betrachtet und nicht jede Suchtkranke wird sofort trockengelegt. Diese medizinische Entwicklung wurde in der Rechtsprechung bisher nicht berücksichtigt. Man ging davon aus, dass jeder Süchtige einen Entzug machen kann. Nun aber ändert das Bundesgericht seine Rechtsprechung gegenüber Süchtigen. Dieser Leitentscheid wurde durch einen 44-jährigen Mann ausgelöst. Er ist abhängig von Schlafmitteln und Heroin und verlangte eine IV-Rente. Das wurde zuerst von der IV-Stelle des Kantons Zürich und dann vom Zürcher Sozialversicherungsgericht abgelehnt. Deshalb ging der Mann bis vor Bundesgericht. Anlässlich dieses Falles hielten die beiden sozialrechtlichen Abteilungen des Bundesgerichts eine Konferenz zur grundsätzlichen Frage, ob man bei Abhängigkeitsproblemen gleich wie bei psychischen Erkrankungen verfahren soll. Nach dieser Konferenz wurde die bisherige Rechtsprechung fallen gelassen. Denn bisher galt, bei einer Sucht gibt es erst eine IV-Rente, wenn eine Krankheit daraus mündet oder wenn die Sucht wegen einer Krankheit entstanden ist. Diese Unterscheidung ist aus medizinischer Sicht kaum möglich und veraltet, da eine Sucht heute in Fachkreisen als Krankheit gilt. Nach diesem Urteil muss künftig jede Suchtkranke einzeln beurteilt werden, ob er arbeiten kann oder nicht und falls ja, unter welchen Umständen. Im konkreten Fall bedeutet das, der Mann erhält eine IV-Rente, obwohl er sich in einem Programm zur kontrollierten Heroinabgabe befindet. Er muss aber zunächst den Konsum von Schlafmitteln reduzieren. Und nach dieser Therapie wird sein Leistungsanspruch durch die IV-Stelle geprüft werden, denn trotz der Praxisänderung durch das Bundesgericht werden Süchtige weiterhin in die Pflicht genommen. Sie müssen an zumutbaren Therapien teilnehmen, ansonsten wird ihnen die Rente verweigert oder gekürzt.
Andreas Stüdli. Und das Urteil des Bundesgerichts lässt einige Fragen offen, Fragen, die ich vor der Sendung Manuel Herrmann gestellt habe. Herrmann ist stellvertretender Generalsekretär des Fachverbandes Sucht. Dieser vertritt die Interessen der Suchtfachorganisationen gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit. Ich fragte Manuel Herrmann, was er vom Bundesgerichtsentscheid halte.
Ja, der Entscheid kann sehr große und positive Auswirkungen haben. Also eigentlich ist dieser Entscheid überfällig und lediglich eine Anpassung an die medizinische, therapeutische und auch politische Realität im Bereich Sucht.
Was heißt das?
Ja, das heißt, dass eigentlich medizinisch, therapeutisch ist es eigentlich fast unmöglich zu definieren, ob eine Person in erster Linie ein Suchtproblem hat oder eine andere Problematik im Vordergrund ist. Und politisch ist eigentlich seit den 1990er Jahren das Paradigma der Abstinenz eigentlich überholt. Mit der Heroinkrise hat man die Politik sehr stark angepasst in der Schweiz.
Was heißt das jetzt zum Beispiel für einen Alkoholkranken? Wird der jetzt mit diesem Bundesgerichtsurteil automatisch zum IV-Fall?
Also das kommt sehr stark darauf an, wie dann dieses strukturierte Beweisverfahren, das das Bundesgericht erwähnt, danach umgesetzt wird. Es ist einfach sehr wichtig, dass Personen, bei denen einen Substanzkonsum aufweisen, nicht einfach direkt von der IFA abgewiesen werden, sondern dass eben zuerst ihre Arbeitsfähigkeit und eben auch ihr Arbeitswille geprüft wird, bevor das entschieden wird, wer dann zahlt. Also es ist ein Schritt weg von diesem Kässeli-Denken und vielleicht steht der Mensch in Zukunft etwas mehr im Zentrum.
Bleiben wir doch bei diesem Menschen und bei diesem Fall eines Alkoholkranken. Wie geht man da jetzt vor? Ist das der Hausarzt, der jetzt mal definiert, doch, dieser Mann ist suchtkrank?
Ja, also es ist eine fachärztliche Diagnose. Das heißt, das kann ein Hausarzt sein, es kann auch ein Therapiezentrum sein und so weiter, die diese Diagnose stellen. Und da ist halt wichtig, dass das dann auch wieder gut umgesetzt wird im Sinne dieser Personen mit einer Abhängigkeitsproblematik.
Sie haben von der IV gesprochen, gesagt, man müsste jetzt weg von diesem Kässeli denken, aber gerade die IV ist ja ziemlich restriktiv, wenn es um IV-Renten gibt. Haben Sie nicht die Befürchtung, dass die IV doch schauen wird, dass sie eben nicht zu viel zahlen muss?
Die IV konnte sich bis jetzt eigentlich darauf berufen, dass sie nicht zuständig waren für Personen, bei denen ein Substanzkonsum im Vordergrund steht. Das können sie jetzt nicht mehr. Das heißt, die IV, Sozialhilfe, Suchttherapie, Beratung und so weiter, die müssen sich jetzt neu finden, neu sortieren. Grundsätzlich ist aber sehr positiv, wenn der Mensch im Zentrum steht. Das heißt, ein Mensch auch früher abgeholt wird. Das heißt, dass ein Mensch, der arbeiten will und möchte, auch wenn er konsumiert, eine Suchtmittelabhängigkeit hat, dass, wenn er arbeiten will, auch arbeiten kann und nicht zuerst all sein Geld ausgeben muss und in die Sozialhilfe reinrutschen muss, bevor ihm geholfen wird.
Also Sie glauben nicht, dass sich jetzt die Kosten einfach verschieben werden von der Sozialhilfe zu IV?
Wenn eine Person früher abgeholt wird und sie eben nicht in die Sozialhilfe rutschen muss, dann könnte ich mir vorstellen, dass viele Personen nicht so stark in den Substanzkonsum weiter abrutschen, sondern dass eben dieses Prinzip der Schadenminderung jetzt auch bei IV und Sozialhilfe angewendet werden.
Haben Sie Schätzungen, wie viele Menschen dieses Urteil jetzt betreffen könnte in etwa?
Nein, dazu kann ich keine Angaben machen.
Das sagt Manuel Herrmann vom Fachverband Sucht. Nun Nachrichten des Tages mit Jonas Liniger, da geht es zuerst um Kaschmir.
Pakistan verurteilt die Absicht der indischen Regierung, Kaschmir den Sonderstatus zu entziehen. Als Konfliktpartei werde Pakistan alles tun, um diesem unrechtmäßigen Schritt entgegenzutreten, schreibt das Außenministerium in einer Mitteilung. Kaschmir liegt in der Grenzregion zwischen Indien, Pakistan und China. Der Sonderstatus garantierte dem indischen Teil Kaschmirs bisher, Teile seiner Politik autonom zu bestimmen und eine eigene Flagge zu haben. Der Entzug des Sonderstatus ist umstritten, weil er die Bedingung für den Anschluss Kaschmirs an Indien war. Der indische Innenminister hat angekündigt, der indische Präsident werde Kaschmir die Sonderrechte per Eildekret aberkennen. In Hongkong hat die Polizei erneut Tränengas gegen Protestierende eingesetzt. Wie Nachrichtenagenturen berichten, reagiert die Polizei damit auf Proteste bei mehreren Parks und Plätzen der Stadt. Die Proteste richten sich unter anderem gegen den wachsenden Einfluss Chinas. Ein Generalstreik legt zudem seit heute Morgen den öffentlichen Verkehr in Hongkong lahm. Unadressierte Werbung erreicht ihre Empfänger immer mehr per E-Mail. Das hat Auswirkungen für die Arbeitnehmenden, welche Werbeprospekte noch in die Briefkästen stecken. Die Post will die Zustellung der unadressierten Werbesendungen reorganisieren. Ab Anfang nächsten Jahres soll es pro Woche nur noch eine statt zwei Zustellungen geben, teilt die Post mit. Rund 3.300 Teilzeitmitarbeitende der Postgesellschaft Direct Mail Company müssten daher mit einem reduzierten Pensum rechnen. Derzeit werde ein Konsultationsverfahren durchgeführt, schreibt die Post. Die Gewerkschaft Syndicom fordert einen großzügigen Sozialplan für die Betroffenen. Die Schweizer Hotels haben im ersten Halbjahr mehr Übernachtungen verbucht. Gemäss den Angaben des Bundesamts für Statistik wurden insgesamt fast 19 Millionen Logiernächte gezählt und damit 1,5% mehr als im ersten Halbjahr des letzten Jahres. Insbesondere im Mai und Juni habe es deutlich mehr Übernachtungen gegeben. Vor allem übernachteten mehr Gäste aus China und dem amerikanischen Kontinent in der Schweiz, aber auch Gäste aus dem Inland wurden häufiger gezählt. Der Verkehrsclub der Schweiz VCS hat aufgerufen, auf Elterntaxis zu verzichten, denn ein Drittel der Verkehrsunfälle, bei denen Kinder verletzt oder getötet werden, ereignen sich laut einer Mitteilung auf dem Schulweg. Elterntaxis verschärfen laut VCS das Problem. Durch sie entstehe vor dem Schulhaus ein Verkehrschaos. Es komme zu brenzligen Fahr- und Wendemanövern und zu mehr Unfällen. Eltern sollten ihre Kinder nicht mit dem Auto zur Schule bringen, sondern diese den Weg alleine zu Fuß gehen lassen, rät der VCS. So lernten Schüler, mit dem Verkehr umzugehen. Nächsten Montag beginnt in vielen Kantonen das neue Schuljahr. Die Berner Young Boys treffen in der Fußball Champions League Playoffs entweder auf den FC Kopenhagen oder auf Roter Stern Belgrad. Die Auslosung bei der UEFA in Nyon hat ergeben, dass IB auf den Sieger dieser Partie trifft. Der FC Basel würde in der letzten Qualifikationsrunde vor dem Champions League Hauptturnier auf den Sieger der Paarung FC Brügge, Dynamo Kiew, treffen. Allerdings müsste sich Basel zuvor noch gegen Linz durchsetzen. Das Wetter. Heute Nachmittag scheint oft die Sonne und es wird um 30 Grad heiß. Am Abend gibt es in den Alpen und im Süden, in der Nacht auch im Norden lokale Gewitter. Morgen scheint nur noch zeitweise die Sonne bei 28 Grad. Am Nachmittag und am Abend ziehen teils heftige Gewitter auf.
12.41 Uhr. New York, Tokio, Abike. Airbnb nun auch auf dem Land, was das für all die Landgasthöfe mit Hotelbetten heißt. Stillstand und Streitlust im Onsenone-Tal, wie eine Abstimmung ein ganzes Tal spaltet. Und dieser 96-jährige Pole hat uns viel zu erzählen.
Hören Sie mal.
Nämlich sein Leben als internierter Pole in der Schweiz während des Zweiten Weltkrieges. Die eindrückliche Geschichte vor eins bei uns. Wer ein Wochenende in einer europäischen Großstadt wie Paris, London oder Barcelona bucht, kann im Hotel übernachten oder in einem Airbnb, also in einer privaten Wohnung. Das Angebot im Internet für solche Airbnb-Angebote wächst rasant. Was für Touristen toll ist, wird für Anwohner immer mehr zum Problem, denn die Mietpreise, die steigen und steigen. Die Hotellerie verlangt denn auch mehr Auflagen für Airbnb. Aber nicht nur in den Städten gibt es immer mehr Wohnungen für Touristen, auch auf dem Land ändert sich das Angebot. Was bedeutet das für klassische Landgasthöfe, wenn die Bettensuche übers Netz nun auch auf dem Land zunimmt? Gefahr oder Chance? Wirtschaftsredaktor Dario Bellosi mit Antworten.
Das Schweizer Heim ist ein Landgasthaus, wie es im Buche steht. Über dem Eingang baumelt das Wirtshausschild, auf den Balkonen blühen Geranien, neben dem hellbraunen Schindelbau hat es einen großen Parkplatz. Das Schweizer Heim am Rand der Luzerner Agglomerationsgemeinde Ibikon beherbergt in seinen neuen Zimmern seit Jahrzehnten Leute, erzählt Wirt Sammy Honecker.
Die vermieten wir primär an Stammkunden, an Laufkundschaft und unter der Woche teilweise auch mit Wochenzimmern an Mitarbeiter von Firmen, die in der Gegend tätig sind.
Die Rechnung zusammen mit dem Restaurant gehe auf. Auf Online-Plattformen ist das Schweizer Heim nicht aufgeführt. Das kostet ihn zu viel Gebühren.
Die Auslastung um 15% zu erhöhen und praktisch 50% schlussendlich von dieser Erhöhung durchgerechnet Abgabe zu haben, ist nicht sehr reizvoll im Moment. Wenn unsere Auslastung vehement sinkt, dann ist natürlich sicher ein Thema.
Honecker ist ein erfahrener Gastronom mit verschiedenen Betrieben im Raum Luzern. Er beobachtet genau, wer wo was in der Umgebung online anbietet, insbesondere auf Airbnb. Falls die Online-Angebote gut ausgelastet seien, würde er auf den Internetzug aufspringen. Diese Flexibilität sei wichtig, sagt Thomas Allemann von Hotellerie Suisse, denn das klassische Geschäft der Landgasthäuser werde immer schwieriger.
Das stellen wir fest, dass auf der einen Seite natürlich Stammkunden immer weniger treu werden, auf der anderen Seite die Leute natürlich ihre Reise mehr und mehr auf dem Internet, also online buchen und nicht einfach spontan losgehen und dann irgendwo eine Übernachtung suchen.
Landgasthäuser bräuchten neue Möglichkeiten, um ihre Zimmer belegen zu können. Das Internet bietet sich das Alternative an.
Meistens geht das nicht mit einer eigenen Webseite. Das ist sehr teuer, sich da so zu positionieren, dass man vom Gast gefunden wird. Also ist man auf diese globalen Buchungsplattformen angewiesen.
Airbnb sei da für Landgasthäuser speziell interessant. Deren Klientel suche individuelle Zimmer. Und auch die Gebühren seien niedriger als bei anderen Hotelplattformen. Doch wer sich so neue Kundschaft in die Zimmer holt, setze sich auch einem Risiko aus, sagt Branchenkenner Thomas Allemann.
Dass plötzlich man einen Mix hat von Gästen aus Arabien, aus China, aus Europa und der Landgasthof dann gar nicht in der Lage ist, auch auf die Bedürfnisse dieser Gäste einzugehen. Also man muss wirklich genau wissen, welche Gäste man ansprechen will und das dann auf diesen Plattformen auch entsprechend berücksichtigen.
Eine generelle Lösung gibt es nicht. Die Hoteliers müssten experimentierfreudig sein. Wirt Sammy Honecker im Schweizerheim ist zuversichtlich. Noch habe er als Profi in seinem Gasthaus Vorteile gegenüber von Angeboten von Privaten.
Wir bieten in unseren Zimmern mehr an als einfach nur ein Bett und eine Dusche, sondern es hat ein Kochfeld, einen Kühlschrank, einen Wasserkocher, auf Wunsch eine Espressomaschine. Und zumal ich da in diesem Zimmer im Landgasthof natürlich noch mehr Privatsphäre habe. Und da sind die Leute bereit, ein paar Franken mehr zu bezahlen.
Aber bis in 3 Jahren werde wohl auch sein Gasthaus auf Online-Plattformen präsent sein. Thomas Allemann von Hotellerie Suisse hofft, dass die Kundinnen und Kunden solche Plattformen mehr zum Suchen statt zum Buchen verwenden und so den Gasthäusern die Gebühren ersparen.
Wir hoffen natürlich, dass die Gäste immer mehr zur Erkenntnis kommen, dass die besten Angebote auf der eigenen Homepage eines Betriebes sind. Und die gehen dann vielleicht zukünftig suchen auf TripAdvisor, Booking oder Airbnb, aber buchen dann im Endeffekt ihr Angebot direkt auf der Homepage oder über das Telefon beim Landgasthof.
Realität oder Wunschdenken? Sicher ist, Online-Buchungsplattformen sind für Landgasthäuser eine Hassliebe.
Rendezvous am Mittag jetzt mit etwas Literaturkritik.
Bert Brecht ist der Inbegriff der modernen Muse. Selber kein Genie, sondern eher der fähige Buchhalter gemeinschaftlicher Kreativprozesse, sorgte er früh dafür, im Windschatten seiner Liebhaberinnen wie der großen Helene Weigel etwas Unsterblichkeit zu erlangen.
Gefunden auf Twitter unter dem Hashtag Dichter dran. Eine Sammlung mit und vornehmlich von Frauen, die so über Schriftsteller und Dichter schreiben, wie Literaturkritiker gerne über Schriftstellerinnen und Dichterinnen schreiben. Also ziemlich klischiert. Die Kulturschaffende Güsin Kahr hat als erste eine Rezension unter diesem überraschenden, amüsanten und bissigen Hashtag Dichter dran veröffentlicht. Ich fragte sie, ob Frau damit jetzt so richtig die Dichter rannehmen wolle.
Ja und nein. Also erstens ist es nicht mein persönlicher Hashtag. Er kommt, die Idee dazu oder den Ausschlag gab Nadja Brücker, Journalistin und Uni-Doktorandin an der Uni Zürich. Simone Meyer, die Autorin des Bestsellers Kuss und ebenfalls Journalistin, griff den Faden auf und ich bekam eine Steilvorlage, um für einmal so über männliche Autoren zu schreiben, wie wir glauben, dass sonst über weibliche geschrieben wird.
Und wer steht jetzt in der Kritik? Die Dichter selbst oder die, die über die Dichter schreiben, also die Literaturkritiker?
Es ist natürlich eine Kritik an der Kritik, weil viele der Dichter, die wir hier dran nehmen, wie sie so schön sagen, mögen und schätzen wir selbstverständlich. Aber es ging nicht darum zu thematisieren, welche Autoren sind gut und welche nicht. Es ging darum zu sagen oder aufzuzeigen, wie man, ja nicht einen Spiegel vorzuhalten, also zu sagen, stellt euch mal vor, über männliche Autoren würde so geschrieben, wie über uns geschrieben wird.
Nach welchen Kriterien wählen Sie nun diese Schriftsteller aus?
Nach Lust und Laune. Wir sprechen uns auch überhaupt nicht ab. Ich schaue auch immer wieder, ob Simone Meyer schon wieder etwas Neues geschrieben hat und kriegen mich dann vor Lachen. Und wir beide sitzen ja auch an Arbeiten, also jeweils getrennt zu Hause an unseren Computern. Ich weiß ja nicht, was sie sich überlegt in der Zeit. Es ist also auch ein Einverständnis auf Distanz, wenn man so will. Und es ist ein Spiel. Wir machen das wirklich nur aus Lust und Laune.
Und das merkt man ja auch beim Lesen, diese Lockerheit. Ist diese Lockerheit bei einem Gender-Thema ein Eisbrecher, dass man eben dieses Thema ein bisschen anders angehen kann?
Ich weiß nicht, ob es ja Eisbrecher braucht. Es geht ja nicht darum zu sagen, wir müssen die eine richtige Form finden, damit auch jene, die mit Feminismus nichts am Hut haben, endlich sich vielleicht netterweise mal drauf einlassen könnten. Ich glaube, das wäre die falsche Herangehensweise. Ich finde, was wir machen mit dieser satirischen Form, das ist eine von vielen Möglichkeiten. Man darf aber auch wütend reagieren, wenn man sich über etwas aufregt. Man darf auch nachdenklich reagieren. Es geht nicht die eine richtige Form.
Wie ist das Echo so?
derart positiv, dass wir sehr überrannt und überrascht waren. Es reagieren sowohl Männer als auch Frauen. Es gibt natürlich immer die einen, die paar wenigen, die den Witz nicht verstehen. Aber was ich auch sehr beachtlich finde, ist, dass sehr viele Frauen reagieren, die mit Literatur oder Kunst im weitesten Sinne überhaupt nichts zu tun haben und diese Mechanismen trotzdem auf ihre Arbeit übertragen. Die also sagen, ja, genau so werde auch ich in meiner Arbeit wahrgenommen oder eben nicht wahrgenommen, dass man mich sexualisiert, dass man auf mein Alter, auf meinen Körper eingeht, aber nicht auf die Erfolge, die ich vorzuweisen habe oder nur schon die Arbeit, die gerade vorliegt. Anstatt also die Arbeit zu thematisieren, wird die Frau thematisiert. Nicht der Geist, sondern der Körper. Darauf wollten wir zu sprechen kommen.
Und wie reagieren die Literaturkritiker?
Ich weiß nicht, ob wir Literaturkritiker in unserer Timeline haben, aber wenn sie reagiert haben sollten, dann wahrscheinlich positiv durch Likes und durch Retweets, also das heißt Weiterverbreiten unserer lustigen Aktion. Ich habe jedenfalls bis jetzt keine einzige kritische Stimme gehört.
Eben diese Aktion läuft seit dem Wochenende. Ist sie mehr als ein Hashtag-Strohfeuer?
Das wäre zu hoffen. Wir hatten natürlich keinerlei Hintergedanken, als wir das angefangen haben. Das war, wie gesagt, ein Witz zwischen drei Frauen, die alle schreiben und hoffentlich auch schreiben können und das auch gerne machen. So eine Art Auflockerung, Auflockerungsübung. Ich würde mir sehr wünschen, dass das weitergeht, weil es ja nicht um diese eine Buchrezension ging, die uns aufgeregt hat. Es geht ja um einen Mechanismus, der dahinter steht. Und ich glaube, dass das sehr viele Leute kennen. Wie gesagt, ja auch Frauen, die gar nichts mit Literatur zu tun haben, hoffentlich auch Männer, die jetzt darauf einsteigen. Aber es geht darum zu sagen, dieser Mechanismus, der muss immer wieder im Auge behalten werden. Und ich fände es natürlich toll, wenn dieser Hashtag eine Art Hausnummer dafür wäre, wenn wieder sowas irgendwo passiert und wieder jemand sich aufregt zu sagen, hey, ich kann mich dort einklinken, dann steht das nämlich auch in eine Geschichte.
Das sagt die Regisseurin und Drehbuchautorin Güsin Kahr zum Hashtag Dichter dran auf Twitter. Themenwechsel. Ein Eritreer aus der Schweiz stürzt in Frankfurt eine Frau und ihren 8-jährigen Sohn auf die Gleise. Ein Palästinenser tötet in Stuttgart einen Mann mit einem Schwert. Die beiden Fälle lösen in Deutschland nicht nur auf politischer Ebene und im Internet, sondern auch auf der Straße heftige Reaktionen aus. Deutschlandkorrespondent Peter Vögeli ordnet die Stimmen und Stimmungen ein.
Gestern Abend beim sogenannten Sommerinterview des ZDF. AfD-Co-Chef Jörg Meuthen wurde zur Äußerung einer AfD-Bundestagsabgeordneten befragt, die nach der Tat in Frankfurt getwittert hatte: «Frau Merkel, ich verfluche den Tag ihrer Geburt». Meuthen wollte sich als AfD-Chef nicht für seine Parteikollegin entschuldigen.
Nein, nein, das tue ich nicht.
Er halte den Satz zwar für unangemessen, aber nachvollziehbar.
Ich kann emotionale Überreaktionen aber verstehen angesichts dieses Ereignisses. Also wen das nicht erschüttert, ich weiß jetzt nicht, ob Frau Hartmann Kinder hat, aber ich nehme es an.
Und damit war für ihn das Thema erledigt. Der Fall Frankfurt hat aber überhaupt nichts mit der Flüchtlingskrise zu tun. Der Täter ist ein anerkannter Asylbewerber aus Eritrea, der 2006 in die Schweiz kam. Die AfD könnte genauso auch die Schweiz für die Schreckenstat mitverantwortlich machen. Dass die AfD 2018 in ihren Pressemitteilungen zu 95% nichtdeutsche Tatverdächtige erwähnt, obwohl ihr Anteil laut Kriminalstatistik nur 35% ist, so der Befund der kriminalpolitischen Zeitschrift, hielt Meuthen im ZDF-Interview ebenfalls für legitim.
Wir verfälschen nicht die Wahrnehmung, sondern wir weisen auf Taten hin, die da sind.
Den Täter des sogenannten Schwertmords von Stuttgart, der tatsächlich 2015 während der Flüchtlingskrise nach Deutschland gekommen war, nannte Meuthen polemisch.
Da war es einer von, nennen wir es, Merkels Gästen.
Aber auch in diesem Fall ist das Tatmotiv noch nicht geklärt, denn Opfer und Täter kannten sich. Jörg Meuthen spricht so, weil er weiß, dass er mit seinen Äußerungen punkten kann. Im realen Leben und an den Urnen. Das war bei einer AfD-Wahlveranstaltung im brandenburgischen Seelow zu beobachten. Anders als gegenüber deutschen Medien sind AfD-Anhänger Schweizer Medien gegenüber offen und zugänglich. Ein freundliches Gespräch ist ohne weiteres möglich. Dennoch, die Hassreaktionen der vergangenen Woche im Netz stoßen auf viel Verständnis.
Die ist ein bisschen die ist überzogen, die Sprache. Das ist eben auch eine Form von Trauer.
Egal, auch wenn die Tat von Frankfurt nichts direkt mit der Flüchtlingskrise zu tun habe, sagte ein zweiter Mann.
Es war wieder ein Migrant. Und das Schlimme ist, dass man uns immer diese Fehler anlastet. Man sagt immer, jeder Mord, den haben wir zu verursachen. Nee, Frau Merkel hat ihn zu verursachen. Die hat die Leute ins Land geholt und gelassen. Und sie hat Schuld daran. Ja, nicht wir.
Als AfD-Mitglied werde man diskriminiert, sagt er.
Die Leute fliegen von der Arbeitsstelle, nur weil wir anders denken, eine andere Meinung haben. Das ist unsere Meinungsfreiheit. Und irgendwann ist Schluss. Die Wut der Bürger ist so groß und irgendwann muss sie raus. Und dann kommt natürlich auch mal eine unqualifizierte Aussage raus, die man dann natürlich in den Medien gleich breittritt. Ja, und gerade bei uns.
Die Wut, besonders im Osten, ist so groß, dass eine sachliche politische Diskussion nicht mehr möglich ist. Die Menschen verschiedenster politischer Lager sprechen gar nicht mehr miteinander. Dasselbe Phänomen ist in den USA seit über 10 Jahren zu beobachten. Für Deutschland aber ist es neu.
Das war aus Deutschland, Peter Vögerli. Vor 75 Jahren, genau am 1. August 1944, begann der Warschauer Aufstand. Ein verzweifeltes Aufbäumen des polnischen Widerstands gegen die nazideutschen Besatzer war das. Ein Aufbäumen, das allerdings scheiterte. Tausende Polen fieberten damals auch in der Schweiz mit. 12.500 polnische Soldaten, die an der Seite von französischen Truppen gekämpft hatten, waren nämlich 1940 in die Schweiz geflohen, vor der deutschen Wehrmacht. Hier wurden sie entwaffnet, hier mussten sie sich an strenge Regeln halten, dafür waren sie hier in Sicherheit. Osteuropa-Korrespondent Roman Villinger hat einen der letzten noch lebenden Internierten aus dieser Zeit getroffen.
Hören Sie mal,
sagt Wojciech Czeszkowski. Der 96-Jährige fixiert mit stahlblauen Augen einen Punkt an der Wand und reißt den Gedanken zurück. Zurück zum 20. Juni 1940, zurück an die französisch-schweizerische Grenze im Jura.
Unsere Division am 20. Juni haben wir die Grenze übertreten. Das war sehr angenehm. Soldaten haben uns alles gegeben. Milch, Tee, Wasser, Brot, Käse auch.
Schweizer Käse. Ein Luxus für die Soldaten der 2. polnischen Schützendivision, die von der Wehrmacht eingekesselt seit Tagen kaum gegessen haben. Czeszkowski ist viel zu jung für seine Soldatenuniform. Als Schüler ist er 9 Monate zuvor, in den Tagen nach dem deutschen Überfall auf Polen, vor den Bombern aus Warschau geflohen, ist nach einer Odyssee durch Rumänien, Jugoslawien und Italien in Paris gelandet. Dort, so sein ursprünglicher Plan, möchte der 16-Jährige das Gymnasium beenden.
Aber als ich nach Frankreich kam, habe ich gesagt, ja, ich bin ein 18-Jähriger und ich will Soldat sein.
Doch schon wenige Monate später flüchtet seine Division vor der Wehrmacht in die neutrale Schweiz. Der Teenager-Soldat muss seine Waffe abgeben, wird zusammen mit 6.000 anderen Polen im Konzentrationslager Büren an der Aare interniert. Wachturm, Stacheldraht, striktes Kontaktverbot mit der Schweizer Zivilbevölkerung.
Am Anfang, das war alles verboten, mit den Personen Kontakt zu haben. Und Mädchen, das ist ganz verboten.
Ausgang gibt's nur mit Erlaubnis und nur in der polnischen Militäruniform.
Es wurde verboten, in Zivilkleider, man durfte sich nicht bewegen.
Die Schweiz bietet den Polen Schutz. Aber die fremden Soldaten sind den Behörden auch ein wenig suspekt. Umso mehr, als klar ist, dass sie länger bleiben werden. Hitler und Stalin haben Polen unter sich aufgeteilt. Würde man die internierten Polen jetzt heimschicken, sie wären am nächsten Tag Kriegsgefangene. Gleichzeitig sind die Internierten in der Schweiz ein willkommener Ersatz für die vielen Hände, die fehlen, weil Hunderttausende Schweizer Aktivdienst leisten. Die Internierten werden auf Felder und Baustellen geschickt, müssen für einen Soldatensold arbeiten. Wojciech Czeszkowski allerdings nur in den Schulferien. Er kommt in ein Internat im Zürcher Oberland.
Im Jahre 40, am Anfang der Internierung, es wurde schon erlaubt, studieren, lernen und die Arbeit war normal.
Normaler wird nach und nach auch der Umgang der Internierten mit der Schweizer Bevölkerung. Das Kontaktverbot lässt sich nicht durchsetzen, auch nicht mit den strengen Regeln im Internat.
Um 10 Uhr ist alles zu, Licht ab. Aber nach 10 Uhr hatten wir freie Wege und haben Zusammentreffung mit Fräulein im Wald irgendwohin, dort, wo niemand uns sehen konnte.
Wojciech Czeszkowski zupft eine Fotografie aus einem Stapel Papiere. Zwei bewaffnete Schweizer Wachmänner vor einem Stacheldrahtzaun, zwei junge Polen dahinter.
Das bin ich in Kalchrain. Wir haben Arbeit gehabt, einen Monat.
Einen Monat Straflager, weil er einen anderen Internierten gedeckt hat, der beim Rendezvous mit einer Schweizerin erwischt wurde. Tschechkowski macht eine Schweizer Matur, beginnt in Zürich ein Medizinstudium, hat Schweizer Freunde und findet doch keine Ruhe in der Schweiz, weil Polen noch immer von den Nazis besetzt ist.
Es war so, man sitzt in der Schweiz und die anderen kämpfen. Da wollte man helfen.
Und so macht der inzwischen 20-Jährige 1944 das, was den Internierten besonders streng verboten ist. Er flieht. Zurück über die Grenze, zurück nach Frankreich. Dort schließt er sich dem Widerstand an, kämpft auf Seite der Alliierten bis zum Ende des Krieges, kehrt schließlich 1946 in ein völlig zerstörtes Warschau zurück. In der Schweiz war Tschechkowski nicht gefangen, aber auch nicht frei, war in Sicherheit, aber rastlos. Wieso hat er die Schweiz als Internierter dennoch in glücklicher Erinnerung? Die Antwort des pensionierten Arztes kommt so schnell wie ein Reflex.
Wissen Sie, überall war Krieg. Swiss war 70% normales Leben.
So normal, dass polnische Internierte während des Kriegs fast 370 uneheliche Kinder in der Schweiz zeugen und über 300 Schweizerinnen heiraten. Kontaktverbot hin oder her.
Eins nach eins, hier gleich unser Rendezvous mit der Welt diese Woche. Miami mit Matthias Kündig und Barbara Peter. Im ersten und vierten nach den Schlagzeilen dieses Mittags. Jonas Liniger.
Suchtkranke erhalten künftig einfacher eine Invalidenrente. Das Bundesgericht hat die Rechtsprechung geändert. Suchterkrankungen werden neu gleich behandelt wie andere psychische Störungen. Indien plant Kaschmir den Sonderstatus zu entziehen. Pakistan verurteilt dies. Der Sonderstatus garantierte dem indischen Teil Kaschmirs bisher, Teile seiner Politik autonom zu bestimmen und eine eigene Flagge zu haben. Der Entzug dieses Sonderstatus ist umstritten, weil er Bedingung war für den Anschluss Kaschmirs an Indien. In Hongkong hat die Polizei erneut Tränengas gegen Protestierende eingesetzt. Wie Nachrichtenagenturen berichten, reagiert die Polizei damit auf Proteste bei mehreren Parks und Plätzen der Stadt. Die Proteste richten sich unter anderem gegen den wachsenden Einfluss Chinas.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.